Willkommen zu einer neuen Folge von Infusion Zukunft, Pflegepolitik mit Köpfchen, dem Podcast des Deutschen Pflegerates. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Christine Vogler und heute sprechen wir über ein Thema, das auf den ersten Blick ein bisschen abstrakt klingt, aber im Alltag von Pflegefachpersonen und Patientinnen und Pflegebedürftigen längst eine zentrale Rolle spielt: Gesundheitskompetenz. Es geht darum, ob Menschen Gesundheitsinformationen finden, verstehen, beurteilen und anwenden können und wer sie dabei unterstützt. Eine, die sich wie kaum eine andere mit diesem Thema beschäftigt, ist Frau Professorin Dr. Doris Schäffer von der Universität Bielefeld. Sie ist in vielen Kommissionen und Beiräten und in vielen Organisationen tätig, aber sie ist auch ein Mitglied der Fachkommission Gesundheitskompetenz beim Deutschen Pflegerat und hat in zahlreichen Studien schon gezeigt, ohne Gesundheitskompetenz bleiben viele Präventionsangebote wirkungslos und ohne Pflege bleibt Gesundheitskompetenz eine Baustelle. Bevor wir aber tiefer in das Thema Gesundheitskompetenz eintauchen, liebe Doris, wir beide kennen uns, deswegen darf ich dich duzen, das ist ganz wunderbar. Erzähl uns doch erstmal, wer du bist und wie du zu dem Thema kommst, wie deine berufliche Karriere war und vielleicht, was dich mit der Pflege verbindet.
Ja, zunächst mal danke, liebe Christine, für diese Einladung, für dieses Gespräch. Mein Name ist ja bekannt, ich bin von Haus aus Erziehungs- und Sozialwissenschaftlerin und habe eine reine Forschungskarriere gemacht und bin gestartet mit dem Thema Versorgung und Gesundheitserhaltung älterer Menschen. Und da bin ich schon dicht am Thema Pflege dran gewesen und das habe ich auch nicht mehr verlassen. Mein zweiter großer Schwerpunkt war das Thema Bewältigung und Versorgung bei chronischer Krankheit. Und da bin ich noch näher am Thema Pflege dran gewesen. Und was wir immer gemacht haben, ist, dass wir uns angeschaut haben, wie kommen die Menschen eigentlich, die Pflegebedürftigen oder die chronisch Erkrankten oder die Älteren, durch das Versorgungssystem, wenn sie ein Problem haben? Und wie kommen sie von Einrichtung zu Einrichtung und welche Probleme haben sie überhaupt? Und da sind wir auf viele Defizite gestoßen im deutschen Gesundheitssystem, die uns zum Teil heute noch sehr vertraut sind und ja gerade eine der großen Baustellen ausmachen, auch im Gesundheitssystem. Wir sind aber auch darauf gestoßen, dass Menschen im Gesundheitssystem relativ verloren sind und dass sie oft nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen, wohin und wie sie ihre eigenen Probleme eigentlich einschätzen sollen. Und mir wurde damals immer klarer, dass Gesundheitsinformation bzw. Information überhaupt, wir haben es damals Patienteninformation genannt, und Patientenedukation sehr, sehr wichtig sind und in Deutschland gar nicht ernst genug genommen werden. Und ein wichtiger Meilenstein war für mich, dass ich muss ausholen, bei den Themen chronische Krankheit haben wir natürlich auch über Alter gearbeitet, aber eben auch über HIV und AIDS. Und in diesem Zusammenhang bin ich Anfang der 90er Jahre in die USA gereist mit einem Kollegen und wir haben uns dort die AIDS-Krankenversorgung angeschaut und wir sind darauf gestoßen, dass das Thema Information und Education eine ganz andere Bedeutung hat als bei uns. Und wir sind auch darauf gestoßen, dass Pflege selbst eine ganz andere Bedeutung hat als bei uns. Und die Pflege auch viel stärker professionalisiert ist, aber auch eine ganz andere Position im Gesundheitswesen hat. Und damals habe ich gedacht, das müsste ja in Deutschland eigentlich auch möglich sein. Das war so der Punkt, weshalb ich mich gefragt habe, sollte ich mich nicht in diesem Bereich engagieren oder eigentlich schon den Beschluss gefasst hatte. Das ging meinem Kollegen ähnlich und wir haben uns dann eine Weile lang zusammen auf den Weg gemacht. Bekräftigt wurden wir dabei von amerikanischen Kollegen. Ich bin bis heute mit Afaf Melis befreundet. Sie ist eine wichtige Pflegetheoretikerin, die uns da auch sehr unterstützt und bestärkt hat. Und das Thema Patientenedukation und Information, dem bin ich auch treu geblieben. Das hat mich eigentlich durch viele, viele Studien und auch bei meinem Engagement für die Pflege eigentlich auch immer begleitet. Es war dann die Zeit, in der ja auch die Akademisierung oder ich sag ja lieber Professionalisierung der Pflege begann, die Etablierung von Pflegewissenschaft. Und damals hatten wir zwei, mein Kollege und ich, die Idee, ja, wir müssten einen gemeinsamen Standort haben, dann könnten wir viel erreichen. Das ist uns nicht geglückt, aber wir waren noch nicht weit entfernt voneinander. Ich war zunächst dann Professorin in Bielefeld, dann später in Berlin an der Alice-Salomon-Hochschule, heute Hochschule, damals Fachhochschule, und später dann in Bielefeld und habe mich da über diese Position sehr gefreut. weil ich dachte, ja, Pflegewissenschaft und Pflegeforschung aufbauen, das kann ich. Das ist sozusagen das, was ich jahrelang gemacht habe. Und das mache ich jetzt gerne weiter. Und das habe ich dann getan und habe versucht, bestimmte Akzente zu setzen. Wie gesagt, das Thema Patientenorientierung, Patientenzentrierung, wir haben es später nutzerfreundliche Versorgung und Pflege genannt. Das Thema Patientenedukation, Information hat immer weiter eine Rolle gespielt. Und ja, so bin ich zu beiden gekommen. Also A zum Thema Pflege und B zum Thema Information und Edukation.
Ja, und wir können uns nur freuen, weil natürlich wirklich dieser Begriff der Gesundheitskompetenz, mir fällt jetzt spontan diese Diskussion ein, die es immer gibt, dass den Menschen ja so vorgeworfen, die sollen nicht so die Rettungsstellen fluten, sondern woanders hingehen. Und das ist ja schon eine spannende Frage. Da sind wir ja schon bei diesem Begriff Gesundheitskompetenz, dass die Menschen gar nicht wissen, wann gehe ich denn jetzt in eine Rettungsstelle und wann nicht, weil man geht ja nicht einfach so. Dieser Begriff der Gesundheitskompetenz, wenn du den jemandem erklären müsstest, der das überhaupt noch nie gehört hat, wie würdest du das versuchen, kurz zu erklären?
Du hast es eigentlich selber gesagt in deiner Anmoderation. Hinter dem Begriff Gesundheitskompetenz verbirgt sich der Umgang mit Information. Und man muss sich nochmal klar machen, woher der Begriff eigentlich kommt. Der kommt aus der Alphabetisierungsforschung, aus den sogenannten Literacy-Studien, also den Studien, die danach gefragt haben, wie der Alphabetisierungsgrad von Menschen oder der Bevölkerung ist. Und der ist ja nach wie vor sehr hoch. Also auch in Deutschland haben wir über 6% der Bevölkerung haben nur eine funktionale Literalität, können also mühsam lesen und schreiben, aber haben kein Textverständnis. Und dann kam damals die Frage auf, ja, wie bewegen sich diese Menschen eigentlich durch das Gesundheitssystem? Es ist ja alles schriftlich. Das macht man sich als jemanden, dem Lese- und Schreibfähigkeiten selbstverständlich sind, gar nicht klar. Aber jeder Weghinweis ist schriftlich, jeder Therapiehinweis ist schriftlich. Und da stoßen diese Menschen natürlich auf Hürden, wie in einigen Romanen auch sehr nett beschrieben ist oder sehr einfühlsam beschrieben ist. Das war der Ursprung eigentlich der Frage der sogenannten Health Literacy Studien. Und in Deutschland haben wir das mit Gesundheitskompetenz übersetzt. Der Begriff ist so gesehen etwas, wie soll ich sagen, etwas schräg. Es geht um gesundheitliche Literalität, also um den Umgang mit Informationen. Wie komme ich zu Informationen? Wie kann ich sie finden? Wo muss ich suchen? Wie kann ich sie verstehen? Kann ich sie lesen? Kann ich sie dekodieren? Kann ich sie einordnen überhaupt in mein Wissensrepertoire? Weiß ich, was gemeint ist? Kann ich sie bewerten und dann auch kann ich sie anwenden, um gesundheitsbezogene Entscheidungen zu treffen oder gesundheitsmäßig richtig zu handeln?
Du hast dich sehr der Pflege zugewandt. Und hast auch den Satz formuliert und auch öfter schon auch geschrieben, Pflege ist der zentrale Hebel fürs Gesundheitswesen. Vielleicht das auch nochmal zu erklären, warum das eigentlich auch so wichtig ist für das Gesundheitswesen selbst, für die Menschen selbst und dann vielleicht auch so ein bisschen die Brücke dazu kriegen, wie kamst du dann wirklich in diese Situation oder welche Rolle spielen auch Pflegefachpersonen in diesem Begriff? Da gehen wir ja dann schon so in die Richtung auch des Positionspapiers, was wir jetzt gemeinsam auf der Grundlage deiner Kompetenz auch beschrieben haben. Aber wir fangen mal nochmal vorne an. Der zentrale Hebel für die Gesundheitskompetenz oder Pflege ist der zentrale Hebel. Was bedeutet das?
Nun ja, wie gesagt, ich komme vom Thema her der Versorgung älterer Menschen oder der Versorgung von chronisch Kranken. Und das Wichtigste ist eigentlich für sie Information und Kommunikation. Information darüber, was ist mit mir, darüber, was muss mit mir geschehen, was kann ich selbst dazu beitragen und so weiter. Das ist sozusagen ein anderes Thema, aber eben sehr dicht dran. Und wie ist diese Kommunikation? Wird mir etwas so erklärt, dass ich es verstehen kann? Wird es mir auch so erklärt, dass ich es behalten kann? Wird es mir auch so erklärt, dass ich was damit anfangen kann? Nicht nur verstehen, sondern auch weiß, wie ich das in Handeln umsetzen kann. Und vielleicht auch wird mir dabei geholfen, dass ich auch wirklich so handle, was ja bei Gesundheitsthemen nicht ganz einfach ist. Das ist sozusagen das Kernthema und das ist das Kernthema für alle Gesundheitsprofessionen, aber für die Pflege ganz besonders, weil die Pflege ist ja, wenn wir einen Schritt zurücktreten, sie ist in allen Gesundheitsbereichen tätig und sie ist immer nah am Patienten oder an der Patientin. Und vor allen Dingen, wenn es direkt um die pflegerische Versorgung geht, ist sie sozusagen am nächsten und sie hat Einblick dann ganz oft in die Alltagssituation und in die Alltagsschwierigkeiten, die Menschen haben. Und deshalb ist sie aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Instanz, um Gesundheitskompetenz zu fördern. und die Menschen darin zu unterstützen, mit Gesundheitsinformationen umzugehen. Und dass das schwierig ist, auf der einen Seite habe ich eben angedeutet, aber es ist ja inzwischen, das möchte ich noch einfließen lassen, bevor wir uns ganz der Pflege zuwenden, inzwischen ist ja etwas dazugekommen. Die Rahmung des Themas hat sich ja verändert. Wir sind ja umgeben, wir haben nicht nur zu wenig Informationen, wir haben inzwischen, das war der Anfang der Debatte, da hatten wir kaum Informationen, die Gesundheitsprofessionen waren recht schweigsam, Medikamentenversorgung zum Beispiel damit, dass das der Blister dahingestellt wurde oder damals noch das Töpfchen und aus war's. Bestenfalls noch dreimal täglich eine. Das hat sich ja verändert. Aber es hat sich noch etwas verändert. Wir haben längst nicht mehr zu wenig Informationen. Wir haben viel zu viel Informationen. Wir sind umgeben von einer Flut an Informationen.
Und auch falschen Informationen zum Teil. Ne?
Das wäre das ganz wichtige Nächste. Genau, ganz viel Falschinformationen. Mhm. Auch falsche Gesundheitsinformationen. Wir haben ja in Amerika einen Gesundheitsminister, der sie selber vertreibt.
Das stimmt allerdings.
Ja, und so ist es ganz, ganz wichtig, dass die Gesundheitsprofessionen haben dadurch eine viel wichtigere Aufgabe nochmal bekommen bei dem Thema Patienteninformation. Sie müssen nicht nur kommunizieren und informieren direkt über das, was konkret zu verhandeln ist in der Situation oder an Informationen zu vermitteln ist, sondern sie müssen oft auch sozusagen falsche Informationen richtigstellen und nicht nur richtigstellen, sondern dabei auch falsches Wissen ausräumen. Mhm. Du bist auch Pädagogin, das ist keine einfache Aufgabe.
Nee. Ganz abgesehen davon, das dann tatsächlich auch anzuwenden, was man da lernt, das ist immer die eine Seite. Aber weil du Pädagogin sagst und Bildung sagst, wenn wir auf die Ausbildung und auf die Studiengänge der Pflege schauen, auch auf die Weiterbildungsstrukturen, ich kann ja als Pflegefachperson nur das weitergeben, wo mir auch ein Bewusstsein entsteht, wo ich lerne, das ist ein Teil meiner Arbeit. Wie siehst du da die Entwicklung? Wir haben ja gerade gesagt, Pflege ist unmittelbar an den Pflegebedürftigen, an den Patientinnen dran und ist da ein ganz wichtiger Übersetzer auch in dieser Position. Wie siehst du da die Entwicklung in den Bereichen zum Thema Gesundheitskompetenz auch wirklich als Thematik oder als Thema in den Bildungsstrukturen zu verankern?
Ich glaube, da haben wir noch ziemlich viele Aufgaben vor uns, muss ich sagen, soweit ich das übersehe. Wir sind ja nicht mal bei dem Thema Kommunikation, das ich so lange kenne, seit ich überhaupt mit Gesundheitsthemen zu tun habe, richtig gut vorangekommen und noch weniger bei dem Thema Vermittlung von Informationen, was ja im Grunde eine didaktische Aufgabe ist, wenn ich das nochmal sozusagen aus erziehungswissenschaftlicher Sicht sagen sollte. Ich glaube, da haben wir noch ganz viel zu tun, sowohl in den Ausbildungen, wie aber auch in den Fort- und Weiterbildungen und auch für die Sensibilisierung des Themas. Denn es ist ja so, natürlich alle Gesundheitsprofessionen und auch die Pflege, sie kommunizieren den ganzen Tag. Sie informieren auch den ganzen Tag. Und das kriegst du auch sofort als Antwort, wenn du danach fragst, ja, wie sehen Sie das mit der Gesundheitskompetenz oder dem Umgang mit Informationen? Wird sofort gesagt, ist für mich doch Routine. Und das ist genau die eigentliche Schwierigkeit, die man bei der Vermittlung des Themas beachten muss. Denn wenn es eine Routine ist, dann denke ich ja nicht mehr darüber nach. Und diesen Schritt zu machen, auch darüber nachzudenken und sozusagen sich selbst zu fragen, wie informiere ich eigentlich? Informiere ich so, dass ich verständlich bin? Oder überprüfe ich, dass ich verstanden wurde? Das ist ein ganz wichtiger Sensibilisierungsschritt und der kommt erst recht in allem zu kurz. Aber dafür sozusagen müsste mehr Platz sein in den Ausbildungen und auch in den Fort- und Weiterbildungen.
Ja, was man natürlich zuerst braucht, bevor man da auch übersetzen kann und informieren kann, ist natürlich das Wissen, was man auch transportiert. Und wo ich es auch sehe, wo es dann auch noch mit dem nächsten Schritt schwierig wird, dadurch, dass wir keine bundesweiten Weiterbildungsstrukturen haben, ist das auch so ein bisschen bundeslandspezifisch. Manche haben überhaupt gar nichts auch in den Weiterbildungsstrukturen und auch nicht in den Studiengängen. Auch da finden wir den Begriff zum Teil überhaupt gar nicht. Also da gibt es wirklich auch ein sehr unterschiedliches Verständnis. Also da folge ich dir voll. Du kommst jetzt zwar nicht aus der Pflege, aber das macht an der Stelle gar nichts, aber du kennst ja die Strukturen, wie Pflege arbeitet, stationär, langzeitstationär, auch in der ambulanten Versorgung. Was würdest du denn so ein Teams oder wenn du an die Leitung von solchen Teams denkst, was würdest du denn empfehlen, wenn es um Gesundheitskompetenzstärkung von Teams geht zum Beispiel?
Naja, also wenn ich da anknüpfe an das, was ich eben gesagt habe, würde ich mir zunächst mal solche Art Balin-Gruppen, also ich sag jetzt nur den Begriff, vorstellen. Also Gruppen, wo man auch zusammen überlegt, ja, wenn wir jetzt mal überprüfen, wie gehen wir mit dem Thema um in unserem Alltag, das fände ich, glaube ich, sehr wichtig, solche Gruppen zu haben, wo man sein Alltagshandeln nochmal reflektiert. Und dann geht es ja auch darum, nicht nur sozusagen die persönliche Gesundheitskompetenz des Gegenüber zu stärken, also zu sehen, dass der besser versteht oder ihn fit zu machen, dass er besser verstehen kann, sondern es geht ja auch darum, zu überprüfen, sind meine Organisationsstrukturen oder die Organisation, die Strukturen in der Organisation, in die ich arbeite, sind die eigentlich gesundheitskompetent, so nennen wir das verkürzt, sind die eigentlich so, dass es für die Patientinnen und Patienten oder Nutzerinnen und Nutzer einfach ist, mit Informationen umzugehen? Haben wir eigentlich selber genügend Informationen über unsere Einrichtung? Wo können die sich hinwenden, wenn sie nicht zurechtkommen? Ich möchte hier ein Beispiel nennen. Ganz, ganz früh, als wir anfingen, über dieses Thema zu arbeiten, hatten wir Kollegen aus Großbritannien eingeladen. Und damals war die Digitalisierung noch längst nicht so weit, wie sie heute ist. Die hatten zum Beispiel überall Computer stehen. Die waren noch nicht jeder hatte sie zu Hause. Die hatten überall Computer stehen, wo man sich selber informieren konnte, sozusagen Selbstlernprogramme initiieren konnte. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie man darüber nachdenken kann, wie ist meine Einrichtung eigentlich ausgestattet, wie leicht macht sie es den Menschen, sich Gesundheitsinformationen anzueignen und mit ihr zurechtzukommen. Sind wir auch da verständlich? Haben wir zum Beispiel ganz banal Piktogramme, die man auch verstehen kann? Seit ich mich dafür sensibilisiert habe, sehe ich eine Menge an Piktogrammen, wo ich davor stehe und sage, was soll man jetzt hier eigentlich verstehen? Mhm. Ja, man stößt dann auch viele vermeintliche Kleinigkeiten, die aber doch große Hilfestellungen sind, um sozusagen das Thema zu befördern.
Ja, spannend. Also mir fallen 1000 Fragen dazu ein. Du machst ja schon viele Jahre diese Arbeit. Du stehst für die Gesundheitskompetenz ein. Du sagst, wir müssen die Menschen stärken in diesem Land. Die Pflege hat eine wichtige Rolle. Wir haben jetzt nochmal mit dem DPR ein Papier rausgebracht, wo es genau darum ging. Und du hast jetzt auch nochmal quasi eine große Forschung gemacht, so auch mit diesem Blick über diese Jahre zum Thema Gesundheitskompetenz. Vielleicht erzählst du einmal ein bisschen zu dem Thema, was du gerade quasi als letzte große Ergebnisse auch aus deiner Forschung rausholen konntest. Und auf der anderen Seite auch, wir haben gesagt, auch nochmal in unserem Papier, Gesundheitskompetenz muss vor allem systematisch gestärkt werden. Und das spielt vielleicht dann auch ein bisschen in die Richtung dessen, was die Ergebnisse sind aus seinem letzten großen Forschungsbereich.
Ja, wenn es um die systematische Stärkung geht, fällt einem natürlich ein, darüber nachzudenken, was haben wir eigentlich herausgefunden in unserer letzten Studie, was der Bevölkerung am schwersten fällt. Und schwersten fällt ihr nicht, Informationen zu verstehen. Das war ja der Ausgangspunkt der Studien. Ja, verstehe ich das, was mir da gesagt wird? Das ist nicht mehr das Thema, sondern das Thema ist Beurteilung und Bewertung von Informationen. Kann ich Informationen vertrauen? Und da sind wir wieder beim Thema Fehl- und Falschinformationen. Sind sie wirklich zuverlässig? Sind sie damit auch glaubwürdig? Denn gerade im Gesundheitsbereich bekomme ich eine Menge an Informationen, die ja gar nicht so richtig zu meinem Alltagswissen passen. Da spielt dann auch Vertrauen sowieso eine große Rolle. Und sind diese Informationen wirklich vertrauenswürdig, mit denen ich konfrontiert bin? Und da ist nochmal sozusagen eine andere Frage dahinter. Wenn ich sage, kann ich sie bewerten und einschätzen? Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um sie überhaupt aneignen zu können und dann auch nutzen zu können. Insofern ist dieses Ergebnis unserer Studie ist ein Ergebnis, das ich persönlich, das zieht sich wie ein roter Faden durch alle Studien, die wir durchgeführt haben, aber das ich extrem wichtig finde. Und ich finde auch, wir tun zu wenig dafür, dass Information wirklich einschätzbar ist für die Nutzenden. Und da haben wir ja ein breites Spektrum und wir haben vor allen Dingen Menschen, die sich damit sehr viel schwerer tun als andere. Und das sind Menschen natürlich mit niedrigen Bildungsgrad, finanziell Deprivierte und auch niedrigen Sozialstatus, das finden wir auch immer wieder raus. Und wir sagen deshalb, wir müssen uns um diese Gruppen besonders kümmern. Und natürlich chronisch Erkrankte genauso, aufgrund von ganz anderen Problemen, vielleicht Hör- und Sehschwächen und so weiter. Ein anderes Ergebnis, und da sind wir nah an deinem Eingangsstatement, ist, dass wir immer wieder sehen, dass es schwerfällt, mit Informationen zum Thema Gesundheitsförderung umzugehen. Prävention geht noch, aber Gesundheitsförderung, zum Beispiel mit psychischen Problemen. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Bereich, weil auch im Bereich der Pflege kann es nicht nur darum gehen, mit Funktionseinschränkungen umzugehen, sondern die Menschen oder aber sie vorzubeugen, sondern die Menschen wollen gleichzeitig etwas für ihre Gesundheit tun. Und da sind wir beim Thema Gesundheitsförderung. Und das fällt ihnen schwer, dazu Informationen zu finden und dann mit diesen auch umzugehen. Das finde ich, sind sehr wichtige Ergebnisse. Und ich springe jetzt mal über vieles hinweg. Thema Digitalisierung sowieso, Thema für sich. Aber etwas, was mich auch sehr berührt und sehr beschäftigt, ist einmal das Thema Navigation. Es ist der Bereich, der der schwerste ist bei uns. Die Menschen haben Schwierigkeiten, mit diesem Gesundheitssystem umzugehen, sich darin zurechtzufinden. Und noch schlimmer, jemanden zu finden oder herauszufinden, wie sie Unterstützung finden können, um mit dem Gesundheitssystem umzugehen. Und das müssen wir uns mal klar machen. Wir haben die Beratung ausgebaut in den letzten Jahren, sehr, sehr intensiv und sehr, sehr umfangreich. Und trotzdem wissen sie das nicht. Und wenn Menschen im Gesundheitswesen sich nicht im Gesundheitswesen zurechtfinden, bekommen sie keine adäquate Antwort auf ihr Gesundheitsproblem. Sie irren durch das Gesundheitswesen herum. Das ist belastend, das verursacht Kosten. Und das ist etwas, was ich aus anderer Perspektive schon früher immer erzählt habe oder jetzt neu. Und das findet kein gesundheitspolitisches Gehör. Das Gesundheitssystem ist einfach viel zu komplex und intransparent. Und wenn wir da nicht etwas tun, dann werden wir viele Probleme, über die wir jetzt diskutieren, noch lange haben. Vor allen Dingen auch Kostenprobleme. Das nächste ist aktuell. Und da denken wir auch viel zu wenig drüber nach. Wir haben unsere Studie ja genannt Gesundheitskompetenz in Krisenzeiten. Und wir sind eigentlich ausgegangen damals, wir haben einen Vergleich von zwei Studien gemacht und wir sind ganz schmal ausgegangen von dem Thema im Grunde, ja, die zweite Studie haben wir während Corona durchgeführt und jetzt 5 Jahre nach Corona. Wir haben aber erst während wir diese Studie durchgeführt haben, sind wir damit ja konfrontiert worden, dass Corona nicht die einzige Krise war, mit der wir zu tun haben und von der wir glauben, dass sie überwunden ist, sondern es haben sich viele, viele andere dazu addiert und wir beide leben in Berlin. Wir hatten hier gerade bis vor kurzer Zeit einen Stromausfall.
Ich war betroffen vom Stromausfall hier in Seelorf.
Ja, es war eine der Krisen, aber wir haben natürlich auch, es ist ja ein Thema, das jeden Tag in den Medien ist, geopolitische Krisen in einem Ausmaß, wie wir sie uns, also ich hätte sie mir nicht erträumen lassen, dass das passieren könnte, was jetzt im Moment passiert. Und wir müssen uns auf diese Krisen ganz anders vorbereiten. Das ist nicht schön. Also ich war jedenfalls anders gepolt in meinem Leben. Aber ich muss zugestehen, das ist so. Und dazu haben wir in dieser letzten Studie mit Hilfe der Charité und mit Hilfe von Michael Ebers ein neues Instrument entwickelt. Und siehe da, da haben wir festgestellt, auch hier fällt die Gesundheitskompetenz sehr, sehr schlecht aus im Bereich Krisen und Katastrophen. Und das bedeutet, dass die Menschen nicht vorbereitet sind auf den Umgang mit Krisen. Das, was ich aus Zehlendorf gehört habe, hörte sich zwar ziemlich lebenskompetent an, so würde ich das mal sagen. Aber ich glaube, in der Breite müssen wir sagen, ja, hier besteht großer Handlungsbedarf. So unschön das ist.
Du sagst lebenskompetent. Tatsächlich habe ich leibhaftig erfahren, dass wirklich die Menschen sich, also schon die, die gesund sind, die kümmern sich schon. Aber es ist tatsächlich so, dass wir auch, ich wohne auch mit dem Haus, mit dem Fahrstuhl, der dann nicht mehr funktionierte. Das Wasser war kalt und 3 Haushalte bei uns haben pflegebedürftige Menschen in den Wohnungen, wo sofort die Frage auch ist und die nicht beantworten werden konnte und auch wo die Menschen gar nicht wussten, wo sie hinfassen können, hinhören können, hinlaufen können, um eben Hilfen zu bekommen. Das ist tatsächlich etwas, da bin ich sofort bei dir, das haben wir leibhaftig gemerkt, dass wenn man zu den sogenannten vulnerablen Gruppen gehört, in solchen Krisensituationen sofort fernab von jeder Lösung ist in diesem Land tatsächlich. Weil wir es auch nicht gelernt haben. Also da steht wirklich uns was ins Haus, wo wir uns unbedingt kümmern müssen. Du hast jetzt ganz viele Felder aufgemacht. Da gehe ich nochmal auf die Profession Pflege zurück. Unser Gesundheitssystem, du hast gesagt, es ist mega komplex. Die Patientinnen und Pflegebedürftigen kommen da nicht mehr zurecht. Die wissen gar nicht mehr, wo sie hin sollen. ich koppel das jetzt einfach mal, überfall dich mal mit dieser Frage. Wir sagen ja vom Deutschen Pflegerat, wir wünschen uns Primärversorgungszentren, wo sehr viele Gesundheitskompetenzberufe zusammenkommen, Pflegefachpersonen, Ärztinnen, Therapeutinnen, die da zusammenarbeiten. Und sehen da auch schon eine Chance für diese, für eine Installation, Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung zu entwickeln, weil man zumindest einen Ort hat, der natürlich dann vielleicht auch bekannter wird. Wie schätzt du das ein?
Christine, das war eines meiner Projekte, das ich mit Kerstin durchgeführt habe, Kerstin Hämel, die jetzt in Wien ist. Wir sind durch viele Länder gereist und haben uns Primärversorgungszentren angeschaut. Und in der Tat, international ist es auch so, dass Gesundheitsinformation, Gesundheitserziehung in Anführungsstrichen und Gesundheitskompetenz und Gesundheitsförderung in diesen Zentren eine ganz wichtige Rolle spielt. Und ich finde sie in mehrfacher Hinsicht schon seit langem erforderlich. Ich habe im Sachverständigenrat gesessen und 2012 haben wir ein entsprechendes Gutachten dazu geschrieben. Es dauert immer lange, bis in Deutschland dann Ideen auf größeres Gehör stoßen, aber dieses hat doch jetzt auch wieder sehr lange gedauert, muss ich sagen. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee und es wäre gut, wenn wir zügig an die Umsetzung gehen, weil sie multiprofessionell sind, weil es sozusagen sie eine umfangreiche Versorgung unter einem Dach anbieten. Genau das, was jetzt ist, diese Zersplitterung der Versorgung, die das Gesundheitssystem komplex macht, die muss einfach aufhören. Weil das führt ja dazu, dass die Menschen sich nicht zurechtfinden und in die Notaufnahme gehen. Das war ja dein Eingangsstatement, weil da weiß man wenigstens, da komme ich irgendwann rein. Da muss ich dann zwar lange warten, aber ich habe eine Antwort. Auch deshalb sind diese Zentren wunderbar und sie sind viel breiter aufgestellt als eine sozusagen nur, in Anführungsstrichen, es ist nicht minimierend gemeint, nur eine medizinische Versorgung zu bieten, sondern sie bieten eben auch mehr. Und ich fände es wirklich an der Zeit, die Primärversorgungszentren umzusetzen. Und ich hoffe, dass diese Diskussion vorankommt. Ganz optimistisch bin ich nicht, weil ich sozusagen nach so vielen Jahren sagen muss, die Deutschen sind auch perfekt darin, gute Gesundheitsreformideen klein zu diskutieren. Nach dem Motto, der Berg reißt und raus kommt eine Maus.
Genau, ja, und jetzt geht ja die Diskussion wieder auf die Primärärztezentren, ne, dass man eine primärärztliche Versorgung hat, die ja, was ja uns überhaupt nicht hilft, was man eigentlich weiß, aber wo man wirklich erstaunt ist, dass diese Diskussion dahin geht.
Sie haben uns auch sehr interessiert, weil die Pflege in diesen Zentren natürlich eine ganz andere Rolle spielt, als wir das hierzulande kennen. Viele Zentren, die wir uns angesehen haben, speziell auch in ländlichen Regionen in Kanada, werden von Pflegenden geleitet, nicht von Medizinern. Und Mediziner sind dort tätig, aber die Leitung obliegt Pflegenden. Und das,
da gibt es wirklich auch, wissen wir ja auch aus den skandinavischen Ländern, wo ja auch die Steuerung ins System, ins Gesundheitssystem durch Pflegefachpersonen auch gelebt wird und gemacht wird mit einer Selbstverständlichkeit, die natürlich auch wirklich, muss man sagen, andere und an der Stelle bessere Bildungsstrukturen für die Pflege tatsächlich in den Ländern haben. Ne?
Auf jeden Fall.
Jetzt, für mich, der Deutsche Pflegerat ist ja auch berufspolitisch vor allem tätig, also versucht, die Themen zu platzieren, und natürlich auch das Thema der Gesundheitskompetenz zu platzieren in der Politik. Wir kommen ja mit den Pflegethemen, das ist ja ein mühsames Geschäft über viele, viele Jahrzehnte, nur begrenzt voran, geht in kleinen Schritten. Jetzt bist du schon viele, viele Jahre im System unterwegs, auch mit dieser Thematik. Wenn du Politik was empfehlen würdest oder wenn du an Politik denkst, welche Schritte brauchen wir? Was braucht es, was man ganz pragmatisch, politisch aktiven und einflussreichen Menschen sagen könnte, um wirklich diese Konzepte und dieses Wissen und die Kompetenz über Gesundheitsförderung und über Gesundheitskompetenz von Menschen, die entwickelt werden müssen, was müssen wir denen sagen? Was muss man der Politik nochmal sagen?
Ich glaube, wir sind immer noch bei der sozusagen Basisnachricht. Es ist ein wichtiges politisches Thema. Es ist kein weiches Thema. Ja, Kommunikation, Information gelten immer als weiche Themen, die man schnell beiseite schieben kann, vor allen Dingen, wenn irgendwo größere Probleme dastehen. Und die stehen ja immer da. Und man muss ihnen sagen, es ist kein weiches Thema. Gerade Krisenbewältigung geht definitiv nicht ohne Gesundheitskompetenz. Sie ist elementar und zwar in allen Bereichen der Gesundheitsversorgung und für alle Gesundheitsprofessionen, auch und besonders für die Pflege. Ich wiederhole das.
Ja.
Das ist so. Und das ist die Basisbotschaft, die man erstmal in die Köpfe bringen muss. Das ist nach wie vor nicht da. Wenn ich mir jetzt sozusagen die Gesundheitsminister anschaue, die ich mit diesem Thema erlebt habe oder auch vorher mit dem Thema Pflege. Ja, diese Botschaft ist nicht angekommen. Und als zweites wäre erst die Frage, was können, was müssen wir tun? Aber bevor diese Botschaft nicht angekommen ist, können wir noch so viele praktische Strategien dort auf den Tisch legen.
Jetzt haben wir ja zwei große auch Initiativen der Bundesregierung gehabt, oder es gibt den öffentlichen Gesundheitsdienst. Das finde ich jetzt auch nochmal wichtig, weil man denkt ja, der öffentliche Gesundheitsdienst ist ja eigentlich für die gesunde Bevölkerung, um auch Wissen zu transportieren. Kann man da das ein Stück weit unterbringen? Ich habe mich ja beim letzten Mal, als ich den Bericht jetzt für die Neuaufstellung gesehen habe, da gab es das Wort Pflege zum Beispiel überhaupt gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es da den Begriff der Gesundheitskompetenz gab. Und es gab ja auch so eine nationale Präventionsstrategie, die auch ausgerufen wurde, um hier Prävention zu stärken, aber auch natürlich mit der Bevölkerung im Kontakt zu sein und Gesundheitskompetenz zu stärken. Fruchtet es so gar nicht? Was passiert mit dem Wissen, was wir haben?
Also zur ÖGD-Reform, ich glaube, da ist das Thema Gesundheitskompetenz auch noch nicht richtig angekommen. Mhm. Ich habe einen Kollegen in Baden-Württemberg, da ist es sehr präsent. Ich glaube, du kennst ihn auch. Mhm. Da ist es sehr präsent und ich glaube, Baden-Württemberg wird sich auch so aufstellen. Da passiert überhaupt sehr, sehr viel in Sachen Gesundheitskompetenz. Aber ansonsten wird man dafür sorgen müssen, dass auch da, dass sozusagen die Bedeutung des Themas wirklich ins Bewusstsein kommt. Das gilt aber für die anderen Felder, die wir in unserem Paper dargestellt haben und aufgerufen haben, gilt es genauso. Zum Beispiel Schulgesundheitspflege oder so. Ja, gilt es genauso. Und bei der Präventionsstrategie haben wir einen, ja, habe ich leider etwas Kritisches zu sagen, haben wir einen typisch deutschen Sonderfall. Man muss sagen, als das Thema Gesundheitskompetenz aufkam, fühlten sich gerade einige der Kollegen aus dem Bereich Prävention, Gesundheitsförderung etwas auf den Schlips getreten und dachten, es kommt jetzt ein konkurrentes Konzept. Das ist nicht so. Und ich habe das auch x-mal betont, weil Gesundheitskompetenz ist die Grundlage von allem. Aber es ist nicht alles, aber es ist die Grundlage von allem. Und deshalb müssen wir in diese Basis sozusagen investieren. Das hat aber da zur Folge gehabt, dass wir in diesem Bereich sozusagen immer noch so ein bisschen miteinander rangeln. So würde ich das mal vorsichtig formulieren. Und das ist natürlich hinderlich für das Agenda-Setting, so will ich es mal nennen, oder auch hinderlich dafür, dass dieses Thema praktisch verankert werden kann. Weil dazu ist einfach auch eine Kooperation von allen Akteuren erforderlich, ja, weil sonst kommen wir gar nicht weiter. Wir können uns eigentlich solche Dissensen gar nicht erlauben.
Du hast gerade Schulgesundheitspflege angesprochen. Wie weit wären wir schon, wenn wir vor 20 Jahren dieses Berufsbild eingeführt hätten? Ne? Also man hätte Eltern erreicht, Kinder erreicht. Es wäre eine Selbstverständlichkeit, über Ernährung, über Bewegung, über Mobilität, über Sucht zu sprechen. Man hätte ganz andere Dimensionen erreichen können.
Ja.
Das Schwierige ist ja wahrscheinlich auch dabei, also wir brauchen ja immer Kennziffern und Kennzahlen und am besten muss man es in Dollarzeichen ausdrücken, was man da spart. Habt ihr da auch Erkenntnisse in euren Forschungen gehabt? Welche Einsparung, gibt es da überhaupt ein Einsparpotenzial mit Gesundheitskompetenzstärkung?
Ja, gibt es schon. Also wir haben versucht, das in der jetzigen Studie auch deutlicher zu machen als sonst, weil wir so oft mit dieser Frage konfrontiert werden. Und ich denke, naja, man muss nicht jede Frage ökonomisieren. Aber wir haben eine Outcome-Untersuchung gemacht und wir wissen, dass geringe Gesundheitskompetenz natürlich mit einem ungesünderen Verhalten, mit weniger Bewegung, höherem Alkohol- und Tabakkonsum zusammenhängt, mehr Fehltagen, intensiverer Nutzung des Gesundheitssystems. Und wenn wir hier gegenüberstellen, die Anzahl an Menschen mit geringer Gesundheitskompetenz mit denen mit hoher Gesundheitskompetenz, die in all diesen Bereichen sozusagen besser aufgestellt sind, dann sehen wir die präventiven Potenziale, die wir schöpfen könnten. Das ist das, was wir gemacht haben und die sind enorm. Die liegen zum Teil bei 20-30%. Das ist enorm. Das ist das, was wir mit Berechtigung sagen können. Also wir wollen dazu auch was publizieren, was wir auch breiter kommunizieren wollen auf jeden Fall. Ansonsten ist das Thema noch nicht so gut untersucht. Die Amerikaner gehen mehr in die Richtung, Es gibt eine neuere Studie, aber es ist sozusagen direkt in Heller und Pfennig ist es seltener untersucht. Mm. Vielleicht müssen wir das häufiger machen. Ja, also wir fangen jetzt erstmal mit dem anderen Schritt an. Ansonsten müssten wir mal vielleicht anfangen, auch intensiver mit Ökonomen zu kooperieren.
Ja, das haben wir ja an vielen Stellen auch. Das ist ja generell auch ein Problem in der sozialen und auch in der pflegerischen Versorgungsarbeit. Wie kann man das quasi auf der anderen Seite zeigen, dass sich eine Investition, davon reden wir ja, in diese Systeme lohnen, weil man auf der anderen Seite einfach, ich meine, das sagt einem doch der gesunde Menschenverstand, wenn die Menschen gesünder sind, ist das System nicht mehr so belastet und wir brauchen nicht so viel Versorgung. Ich meine, das ist eigentlich logisch, dass man das immer wieder so aber unter die Nase gerieben bekommt. Das ist ja auch für uns irgendwie Thema.
Es ist aus meiner Sicht ein Abwehrargument.
Ja, absolut, weil es eigentlich, also braucht man nur mal kurz drüber nachdenken, was es für einen Erfolg haben kann. Jetzt machst du das schon so viele Jahre und Deutschland tickt so, wie Deutschland tickt. Du bist aber nie müde geworden, dieses Thema immer wieder voranzutreiben.
Das würde ich so nicht sagen.
Dann sag's anders.
Ich bin zwischendurch sehr müde. Also ich bin auch zwischendurch sehr frustriert. Das kann ich nicht anders sagen. Also allein mal zur Pflege. Was haben wir Jahre und Jahrzehnte gekämpft, uns die Finger wund geschrieben? Was hatten wir für einen Reformstau? Der erste, der in etwas angefasst hat, also ich gehe jetzt nicht ganz weit zurück, da gab es noch andere Personen, aber war in den letzten Jahren Hermann Gröhe, der damals den ganz großen Reformstau abgearbeitet hat. Danach hatten wir wieder Gesundheitsminister. Und das ist natürlich frustrierend, vor allen Dingen, wenn du gedacht hast, jetzt kommen wir ein Stück voran, sei es bei der Pflege oder sei es bei Gesundheitskompetenz, und dann siehst du einen Schritt vor, zwei zurück. Das ist bitter. Und das gebe ich auch offen zu, da knabbert man auch heftig dran. Aber ich glaube, da erzähle ich dir gar nichts Neues.
Ja, also am Ende sieht man dann immer wieder, worum es geht. Und deswegen kann man irgendwie gar nicht aufhören, weil es irgendwie so ein gesunder Menschenverstand ist, der dann einen treibt, dass man nicht verstehen kann, warum die anderen das nicht verstehen, weil es doch eigentlich ganz, ganz logisch ist. Jetzt haben wir für die Pflege durch das Befugniserweiterungsgesetz zumindest neue Handlungskompetenzen ermöglicht bekommen. Wir werden sehen, wie wir das umsetzen. Das ist ja auch nochmal die Frage. Das eine ist das Gesetz, das andere ist dann, wie kriegen wir das umgesetzt? Und natürlich, und da komme ich jetzt nochmal einmal, ein letztes Mal, bevor wir so langsam zum Schluss ausgleiten, nochmal zur Pflegeprofession zurück. Tatsächlich ist mein Verständnis, dass diese Gesundheitskompetenzstärkung bei den Pflegefachpersonen nicht ein zentrales Thema ist, in dem sie leben. Hier nochmal so ein, zwei Strategien, die wir aufnehmen könnten, neben diesem Bildungsaspekt, warum das so wichtig ist. Was sind da für dich die zentralen Punkte, um das wirklich verstärkt voranzutreiben?
Also einmal haben wir festgestellt, immer wieder in kleineren Untersuchungen, also gar nicht in diesen großen Studien, da messen wir ja die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung. Aber wir haben uns ja auch mit dem Thema professionelle Gesundheitskompetenz beschäftigt, wie du weißt. Und wir stellen immer wieder fest, das Konzept ist gar nicht bekannt. Und wenn was nicht bekannt ist, kann es auch nicht umgesetzt werden. Also wir sehen hier immer noch einen ganz großen Aufklärungsbedarf, muss ich sagen, schlicht und ergreifend.
Das ist ja erste Stufe, ja?
Ja. Es gibt dann das nächste, also ich sehe kleinere Schritte. Das nächste ist, es ist ja nicht so, als würden wir überall bei Null anfangen. Es gibt ja, wir selber haben sozusagen zum Teil in Überarbeitung oder Anpassung an deutsche Verhältnisse schon vorliegende Methoden zur Förderung der Gesundheitskompetenz ja auch übersetzt. Wir haben es auch in einer alten Broschüre für die Pflege, haben wir hinten schon Dinge verarbeitet und Hinweise gegeben. Und ich habe immer das Gefühl, das dringt einfach gar nicht durch. Ich meine, es ist ein Riesenberuf, muss man dazu natürlich auch sagen, ja. Aber da haben wir noch eine Aufgabe. Da muss ich, glaube ich, eher fragen, wie können wir das systematischer distribuieren, also von oben nach unten. Da haben wir noch eine Aufgabe und diese Techniken, die könnte man ja mal ausprobieren oder anpassen oder dann wieder zunächst mal in Bildungsmaßnahmen auch stärker berücksichtigen. Das ist das, was mir spontan dazu einfällt. Aber solange ich ein Konzept nicht kenne oder das nicht verstehe, wird nichts passieren.
Jetzt will ich aber sozusagen mit einem positiven Ausblick hier aus unserem Gespräch. Wir wissen, Gesundheitskompetenz kann was bewirken. Das ist ja was Gutes. Wir wissen, wir haben eine ganz starke Profession in Deutschland, nämlich die Pflege, die wirklich eine Schlüsselstelle einfach einnimmt, weil sie könnte das befördern, sie könnte zu den Menschen, dazu brauchen wir die Bildungsstrukturen, wir brauchen die Community Health Nurse, wir brauchen die Schulgesundheitspflege, wir brauchen vernünftige Studiengänge auch und Weiterbildungsstrukturen. Gibt es denn von deiner Seite aus, wenn du so positiv drauf guckst, was war so ein Erfolg oder was waren so Dinge, wo du gesagt hast, da hast du neben all dem Frust, den wir so zwischendurch einfach mal schieben müssen, was sind so Erfolge gewesen, wo du sagst, ja, da hast du eine Ahnung, da kann's hingehen, da kann's weitergehen?
Also mein Frust ist da, wo es um die Qualität der Versorgung aus Patientensicht geht. Da ist mein größter Frust und vielleicht dabei, wo es sozusagen um das Thema politische Unterstützung bei Reformen geht, da ist mein Frust. Aber ich finde, dass trotzdem viel passiert ist. Also ich greife mal das Thema Studiengänge auf. Viele Jahre, ich habe ja immer diese Listen geführt, jahrelang. Wie viele Lehrstühle haben wir jetzt so? Und irgendwann sind sie quasi nahezu explodiert, gemessen daran, dass wir irgendwann mal jahrelang nur 6 Lehrstühle auf universitärer Ebene hatten oder so, ja. Also da passiert schon was. Das ist schon passiert. Natürlich sieht man immer irgendwo Verbesserungsbedarf, aber das ist ja auch gut so. Also wir können uns ja nicht ausruhen, wir müssen ja weitermachen.
Genau.
Aber da ist viel passiert. Das finde ich schon sehr gut, muss ich sagen.
Genau, sehr gut. Liebe Doris, ich danke dir sehr für den Einblick in das große Thema Gesundheitskompetenz und für dieses tolle Gespräch. Es ist, glaube ich, wirklich deutlich geworden, Gesundheitskompetenz kann wirklich ein Hauptplayer sein, auch in der Veränderung zum Thema Gesundheit und Gesundheitsentwicklung. Sie ist ein zentrales Thema für Pflegequalität, für Teilhabe, für Prävention und vor allem für Versorgungsqualität von Menschen. Ja, und beruflich Pflegende sind wie so oft der Schlüssel, damit Menschen im Gesundheitswesen auch sich bewegen können, mitkommen und leben können, gesund werden können, versorgt werden können. Also vielen, vielen Dank. Und an unsere Zuhörerinnen, wir haben ein Positionspapier zum Thema Gesundheitskompetenz auch auf unserer Website, wo Frau Professorin Doris Schäffer mitgearbeitet hat, wunderbarerweise. Unter www.deutscher-pflegerat.de kann man das abrufen. Doris, dir vielen lieben Dank für das wunderbare Interview. Und ich gebe dir jetzt einfach mal so das letzte Wort. Du darfst die Hörerinnen verabschieden.
Ja, erstmal danke ich dir, Christine, für diese wunderbare Gelegenheit, hier mit dir zu sprechen. Und es würde mich freuen, wenn die Hörer dieses Gespräch interessant finden würden. Und ich hoffe sehr, dass ich ihnen einiges mitgeben konnte und dass das Thema Gesundheitskompetenz weiter wachsen wird.
Das wird es. Liebe Doris, vielen Dank.
Ich danke dir.